Ich begrüße Sie wieder zu dieser Vorlesung. Ist die Frau Winkelmeier anwesend? Nein? Ich wiederhole nicht von der vergangenen Stunde oder Vorlesung, weil das so doch etwas ungeordnete Ausführungen waren. Aber irgendwie hat doch alles wieder mit der Hermeneutik zu tun gehabt, im Grunde. Ich bin also jetzt bei diesem Thema und versuche es heute ein bisschen systematischer nach dem, was ich auch im Buch ausgeführt habe, vorzugehen. Aber ich muss natürlich mich etwas mehr beschränken in den Themen, als das vorgesehen war, weil eben die Vorlesung der letzten Woche sozusagen dazwischen gekommen ist mit verschiedenen Ausführungen zu unterschiedlichen Themen. Bitte? Es gibt wie jede Woche die Vorlesung im Internet. Ja. Die Kollegin hat es aufgenommen, ich habe es heute früh verlinkt.
Senden wir als Link, weil
ich bitte?
Ich habe schon gesehen.
Ja. Wie kommt man dahin, also welche Fragen?
Auf der Wimmer-Seite ist immer ein Link.
Wie Sie hinkommen?
Ja, zur Aufnahme. Es gibt aufgenommen.
Ja, ja.
Was soll man, das weiß ich gar nicht.
Auf der
ich frage das nach.
Bei jedem Termin steht dann
später. Bei jedem Termin?
Auf Ihrer Webseite.
Ja, ja. Auf meiner Webseite ist der Link zur Vorlesungsseite,
genau.
Und auf der Vorlesungsseite ist der Link jeweils
zur Aufnahme,
ja.
So.
Ja. Alle bisher, glaube ich, gell?
Ja.
Ja. Mhm. Also gut, da ist nicht viel zu wiederholen. Ich bin beim Thema der Hermeneutik, da will ich nicht viel über die Geschichte der Hermeneutik, der europäischen Hermeneutik, ließe sich sehr vieles und sollte man eigentlich auch sich genauer informieren. Hermeneutik ist ein Ausdruck, der in der Neuzeit für eine bestimmte Fragestellung erst gebildet wurde. Das ist ein neuzeitliches europäisches Philosophietheorem, dass das ein eigenes Problem sei. Kommt natürlich von dem griechischen Wort Hermes. Der Gott Hermes war nicht nur der Patron der Händler oder der Gott der Händler und der Diebe, sondern auch der Vermittler zwischen Menschen und Göttern in der griechischen Mythologie. Das heißt, er hat das, was die Menschen denken, den Göttern vermittelt und umgekehrt. Als so einen Zwischenträger, einer, der beide Seiten versteht. Die Götter können nicht mit dem Menschen direkt und umgekehrt auch nicht, aber es gibt eine Vermittlung. Davon hat die Hermeneutik ihren Namen genommen. Es ist eine Theoriegruppe, die sich grundsätzlich mit der Übersetzung und der Interpretation von Sinngehalten befasst, also mit dem Problem des Verstehens, des Missverstehens, des Nichtverstehens zwischen Menschen. Also bei den Griechen war das zwischen den Göttern und den Menschen, aber die neuzeitliche Geschichte der Hermeneutik, die auch mit so einem göttlichen Anstoß begonnen hat, nämlich mit der Frage, wie die Bibel oder wie die offenbarte und geglaubte Offenbarung richtig zu verstehen sei. Das war schon das Ausgangsproblem der europäischen Hermeneutik, nicht nur der europäischen, auch der buddhistischen Hermeneutik, das gibt es auch, aber es ist dann immer mehr auf die Frage gekommen, wie das Verstehen zwischen Menschen eigentlich vor sich geht und machbar ist. Mehr sage ich zu dieser Sache nicht, sondern möchte jetzt nur vier Möglichkeiten diesbezüglich skizzieren, wenn es um das Verstehen zwischen kulturell differenten Aussagen oder Sinngehalten geht. Ich tue das nach einer Seminararbeit, die ich auch auf der Beschreibung der heutigen Vorlesung verlinkt habe, nach der Seminararbeit von Ursula Taborski, die hat das meines Erachtens da außerordentlich deutlich und klar gemacht. Sie hat sich damals befasst mit einem Konzept, das ich heute auch vorstellen werde, mit dem Konzept von Raimondo Panica, dass es so etwas gäbe zwischen kulturell differierenden Sinngehalten wie Homöomorphie. Also homöomorphe Dinge müsse man suchen. Und da hat Taborski dann in einer Seminararbeit zu diesem Thema vier Möglichkeiten beschrieben und auch aufgezeichnet. Und das möchte ich Ihnen jetzt auch aufzeichnen. Die erste Möglichkeit besteht darin, dass man annimmt, es gäbe kein Verstehen zwischen, es gäbe da so Grenzen zwischen den kulturell differenten Aussagen oder Beschreibungen der Welt. Da können Sie an das denken, was ich über separativen Zentrismus ausgeführt habe. Da steht dahinter in etwa das Bild, dass die Kulturen in sich geschlossene und voneinander jedenfalls deutlich unterschiedene Sachverhalte darstellen, ideelle Sachverhalte natürlich, die ihre Grenzen nicht überschreiten. Also ein Verstehen grundsätzlich ist nicht möglich zwischen diesen kulturell different gedachten Gebilden, ist nicht möglich. Man kann sich dann immer noch die Frage stellen, was tun die miteinander, können sie, wenn sie einander nicht verstehen, doch irgendwie miteinander handeln? Gibt es eine gemeinsame Lebenswelt? Können sie zum Beispiel Handel treiben, Güter austauschen, eventuell sogar Ideen austauschen, aber zumindest Güter austauschen? Können sie miteinander Kriege führen, wie halt Menschen das eben tun, und auch Frieden schließen, ohne jemals wirklich einander zu verstehen? Geht das? Es gibt in der Literatur genau zu dieser Frage ein Gedankenexperiment aus der analytischen Philosophie von Davidson. Das führe ich jetzt auch nicht aus, aber das können Sie leicht nachlesen, auch im Internet, wenn Sie googeln, nach dem Terminus dieses Gedankenexperiments. Das wäre die Gawagai-Situation. Gawagai, wie gesagt, das ist ein Gedankenexperiment, das Davidson auf Anregung auch von Quine durchgeführt hat. Und Gawagai ist so ein Ausdruck, von dem Quine und Davidson insbesondere annehmen, dass dieser Ausdruck in keiner menschlichen Sprache vorkommt oder einen Sinn macht. Zumindest wäre schon möglich, dass das irgend in einer Sprache vorkommt, aber in keiner, die sie kannten. Und nun haben sie mit so einem Wort experimentiert, indem sie gesagt haben, man begegnet einem kulturell differenten Denken und hört Gawagai in einer bestimmten Situation. Es gibt kein Wörterbuch, es gibt auch keine Dolmetscher. Es ist wirklich so, wie bei diesem Sufi, in dieser Sufi-Parabel bei den vier Reisenden, die ich vorige Woche geschildert habe, dass sie sich nicht verstehen. Sie haben keine Möglichkeit, sich zu verstehen. Es gibt aber dieses Gawagai, diesen Laut, bei bestimmten Gelegenheiten, und so hat jeder seine Vermutungen, dass das etwas bedeutet in der Sprache der anderen und was es bedeutet. Sie kommen aber nie dahinter, was. Also es gibt nicht die Möglichkeit einer Aufklärung. Trotzdem kann man in der Situation noch sehr vieles lebensweltlich miteinander tun. Das wäre also die eine Denkmöglichkeit, wenn es um das Verstehen zwischen Kulturen geht. Eine zweite Denkmöglichkeit wäre darin zu sehen, dass man Überlappungen annimmt. Also diese drei Gebilde, die Kulturen, überlappen einander, alle drei, in einem bestimmten kleinen Bereich. Und zwei davon jeweils auch in größeren Bereichen. Sie sind nach wie vor irgendwie als geschlossene kulturelle Gebilde gedacht, aber es gibt Überlappungsbereiche. So ein Überlappungsbereich könnte oder wird wahrscheinlich immer Begriffe betreffen, die eben für alle Menschen wichtig sind. Gerechtigkeit, Wahrheit, es gibt so gewisse Begriffe, ohne die menschliche Gesellschaften nicht auskommen. Also da gibt es Überlappungsbereiche und diese Überlappungsbereiche soll man besonders untersuchen und da soll man eben dann darauf aufbauen können und doch ein Verstehen, ein gegenseitiges Verstehen daraus gewinnen. Das wäre eine zweite Denkmöglichkeit. Ich habe auch dafür eigentlich letzte Woche ein Beispiel angegeben mit dem Hinweis auf den Menschenbegriff. Das war so ein Vorgriff auf das Thema der Menschenrechte, wo ich Ihnen hier so Konzepte kurz umrissen habe, wie man den Menschen versteht als Muntu oder als autonomes Subjekt, was sich an sich zunächst einmal auszuschließen scheint, aber da gibt es trotzdem Überlappungsbereiche, wäre die zweite These. Also es ist nicht so wie in der Gabagai-Situation, sondern Menschen, die menschlichen Kulturen bringen nicht wirklich nur differente Denkweisen hervor, nur teilweise differieren. Eine dritte Möglichkeit hat der Boski so aufgezeichnet, dass die Zeichnung gefällt mir nicht besonders, also sie ist nicht besonders intuitiv, kommt mir vor, aber ich habe auch keinen besseren Vorschlag, dass wieder wie bei dieser Sufi-Parabel der vier Reisenden man immer von einer Peripherie auf einer Peripherie verschieden spricht und verschieden denkt. Aber es gibt eine Sache, im Zentrum gibt es eine Sache. Und diese Sache, die Weintrauben in der Sufi-Parabel, also die physisch, die wirklichen Weintrauben, die bezeichnet jede Sprache nur teilweise. Also nur teilweise hat jede einzelne Sprache eine Beschreibung der Welt, aber sie gehen alle auf dasselbe hin. Also es gibt eine Sache. Die wirkliche Welt, bei jedem philosophischen Begriff gibt es eine wirkliche Realität und die erreicht man in keiner Sprache, aber alle zusammen gehen sozusagen in diese Richtung. Das wäre eine dritte Möglichkeit. Und eine vierte Möglichkeit des Verstehens zwischen Kulturen zeichnet der Boski so, dass er sagt, ja, man geht immer von einem Zentrum aus, also das hat sie mir damals auch abgenommen, diese These sozusagen, oder geglaubt, man geht immer von einem Zentrum aus, aber man erweitert dieses Zentrum und bezieht schließlich alles, was einem fremd erscheint, in das eigene ein. Also das wird eine größere Welt, die aber von einem einzigen Zentrum sozusagen ausgeht. Das heißt, bei der ersten Skizze müsste man sagen, nichts aus fremden Kulturen ist wirklich übersetzbar. Alles ist distinkt. Und wie weit man da mit dieser These geht, das ist sozusagen pragmatisch zu entscheiden, wo dann die Grenzen dieser Kulturen angesetzt werden, ob das vielleicht in der eigenen Tradition schon eine frühere Generationen sind, die nicht mehr verstehbar sind, deren Äußerungen man nicht mehr wirklich nachvollziehen kann, etc. Also wie weit man da gehen will, das ist immer von der, ist irgendwie pragmatisch abhängig. Aber jedenfalls die These ist, nichts ist wirklich übersetzbar. Das italienische Schlagwort, Sprichwort ist es ja eigentlich nicht wirklich, ein Schlagwort ist es. Das italienische Schlagwort traditore, das ist eine italienische Wendung. Der Traduttore ist der Übersetzer und Traditore ist der Verräter. Der Übersetzer ist ein Verräter. Übersetzen ist immer, also irreführend. Nichts ist wirklich übersetzbar. Das ist die erste These. Und die letzte, die vierte, die ich aufgezeichnet habe, da wäre der kurze Satz dazu. Alles ist in alle Sprachen zur Gänze übersetzbar. Das wäre die vierte. Nein, in alle Sprachen habe ich jetzt, das stimmt nicht, das habe ich falsch gesagt. Aber es gibt eine Sprache, nämlich diese hier, in die ist alles übersetzbar. Es muss eine Sprache geben, in die alle Äußerungen, noch so fremd mögen sie erscheinen, übersetzbar sind, und zwar zur Gänze, eingliederbar sind. Der Broske hat das so beschrieben, dass sie sagt, dieses vierte ist die Ansicht, dass Begriffe oder Texte vollständig übersetzt bzw. vollständig verstanden werden können. Die Auffassung, dass alles aus einer anderen Kultur oder Sprache vollständig übersetzbar bzw. verstehbar ist, entspricht einer Herangehensweise, und jetzt kommt die seltsame Schlussfolgerung von ihr, aber da hat sie schon recht, glaube ich, entspricht einer Herangehensweise, die eine Achtung vor anderem vermissen lässt und dazu neigt, jenes zu vereinnahmen. Also was da dahinter steht, hinter dieser Überlegung, ist, dass dieser Verstehensprozess als etwas seinerseits zu verstehen ist, was man mit dem deutschen Wort Verstehen gar nicht richtig assoziiert oder verbindet, nämlich ein gewaltsames Erfassen. Andere europäische Sprachen haben ja für das Verstehen solche Ausdrücke, die sehr sofort daran denken lassen, nämlich die lateinischen europäischen Sprachen, comprendere, also erfassen, wirklich hingreifen, comprendre, das Französische genauso. Also das Italienische, Spanische, Französische lassen sofort daran denken, dass das ein Vereinnahmungsprozess ist, ein Prozess, der sozusagen das Fremde nach und nach abzuschaffen intendiert, woran das Deutsche und das Englische understand und verstehen eigentlich nicht so denken lassen. Es ist aber sowas natürlich auch Realität. Der Broske sagt dann, das Fremde zu vereinnahmen, ohne Fragen zu stellen, und wird meist als eurozentrisch-kolonialistische Auffassung bezeichnet, also dieses vierte. Was sie damit meint, ist etwas ganz Einfaches, insbesondere im Bereich der Indienstudien, der Indologie, ist auffallend, oder auch der arabischen oder Islamstudien, Islamwissenschaften, ist auffallend, dass in den untersuchten Regionen, also bei Indien ist es ganz deutlich, diese europäische Indologie abgelehnt wird, traditionell abgelehnt. Indologie hat in Indien keinen guten Ruf, keinen guten Namen. Mit der generalisierenden, auch manchmal zu Unrecht sicher, generalisierenden Annahme, die Engländer insbesondere in ihrem Kolonialsystem wollten natürlich Sanskrit und die Volkssprachen Hindu etc. Verstehen, aber wozu wollten sie das verstehen? Nur um besser herrschen zu können. Also sie wollten alles verstehen, aber um dieses Comprendre, um zum Zweck der Unterwerfung. Also das wäre das erste oder auch die vierte Herangehensweise wäre grundsätzlich nicht etwas Interkulturelles. Beim ersten gedachten Modell gibt es kein Zwischen, da gibt es keinen Austausch tatsächlich. Beim vierten eigentlich auch nicht, weil das sozusagen die Ausweitung einer Zentralkultur oder einer Leitkultur oder einer Normalkultur, es gibt ja viele Namen dafür, die Ausweitung auf den Globus gedacht wäre und nur für eine Sprache gilt oder eine Kultur gilt, in dieser Zeichnung jedenfalls, dass sie alle anderen verstehen kann. Diese Skizze jetzt einmal vorausgestellt, erinnere ich wieder an diese Sufi-Geschichte und wiederhole sie nicht vom letzten Mal, Sie können es aber auch im Buch nachlesen, Seite 139, folgende ist das. Und möchte jetzt meinerseits drei Stufen unterscheiden. Aber zunächst haben Sie da vielleicht Fragen dazu. War nicht hinreichend interessant, letzte Woche waren dann viele Fragen. Nein? Gut, vielleicht nachher. Also ich möchte meinerseits eigentlich die Überlegungen weiterführen, indem ich drei Stufen unterscheide. Die erste Stufe wäre die Gawagai-Situation. Es werden vermutliche Sinngebilde wahrgenommen oder vermutete Sinngebilde wahrgenommen, aber man ist sich nicht sicher, ob das tatsächlich der Fall ist, dass das, was man von anderen Menschen da wahrnimmt, eine sinnvolle Aussage ist. Also es könnte auch so etwas wie Unsinn oder Sinnloses begegnen. Haben wir diese Situation in der Philosophie, wenn wir anders kultureller Philosophie begegnen, überhaupt zu erwarten? Im Grunde, eigentlich dürfte sie nicht zu erwarten sein, aber tatsächlich gibt es in der Tradition immer wieder Hinweise darauf, dass man das Denken gewisser Kulturen gar nicht als logisch oder sinnvoll oder zumindest nicht als unserer Logik entsprechend einordnen könne. Einer ganz anderen Logik gehorchen gewisse Argumentationen oder sind vielleicht gar keine Argumentationen, also gewisse Gedankengänge, die uns aus Texten aus dem fernen Osten erreicht haben oder erreichen und übersetzt worden sind. Das ist aber eine andere Logik, da gibt es kein wirkliches Verstehen. Also das Verhältnis von könnte sein, dass es sich um ein Nichtverstehen handelt. Wir können nicht verstehen, also wir, damit ist gemeint, Leute, die an der Art, das ist ja eine Aristoteles-Vorlesung oder zumindest griechische Philosophie, aber Terminus von Aristoteles, die da draufstehen, wenn wir in einer aristotelischen Tradition im Denken geschult worden sind, und aristotelisch meine ich jetzt in einem sehr weiten Sinn, in einer griechisch-abendländischen Tradition geschult worden sind, dann können wir gar nicht, das wäre die These, verstehen, was Konfuzius oder Lao Tse oder gewisse Denker, die in anderen Regionen eine Rolle spielen, überhaupt gedacht haben. Möglicherweise haben die auch keine Fähigkeiten andersherum, also unsere Tradition zu verstehen. Es handelt sich also um ein Nichtverstehen. Diese Auffassung, dass es sich im Grunde zwischen kulturell differenten Philosophietraditionen um ein Nichtverstehen handelt, wird meistens kombiniert mit der Annahme, dass in anderen Kulturen irgendetwas fehlt. Also Hegel stellt zum Beispiel mit Bedauern fest, dass die Inder zwar auf dem Gebiet der Mathematik große Leistungen vollbracht haben in ihrer frühen Zeit, aber dass sie dann, dass ihnen die Logik sozusagen entglitten ist. Sie haben dann Kategorien gebildet, die zeigen, dass sie sich selbst eigentlich nicht verstehen. Oder Tempels, auf den habe ich in einer früheren Vorlesung schon einmal so hingewiesen, folgert das Gleiche aus dem, was er das Denken der Bantu-Völker nennt. Die Bantu-Völker denken in einer kollektiven, anonymen Art und Weise als Stämme oder Völker, nicht als einzelne Individuen. Aber was sie da denken, das wissen sie selbst gar nicht. Es ist ein Nichtverstehen anzusetzen. Es fehlt ihnen etwas. Eine zweite Stufe nach dem Nichtverstehen, und wenn man dann das so sieht, dass grundsätzlich zwischen kulturell differierenden Philosophietraditionen ein Nichtverstehen stattfindet, dann gibt es keinen Austausch. Dann ist eigentlich höchstens eine Art von Exotismus anzunehmen. Andere Kulturen denken anders, aber es gibt keine Interaktion, es gibt insbesondere keine Argumentation in Richtung auf eine gemeinsame oder universell anzunehmende Sache. Das ist jetzt nicht nur den Bereich der Wörter betreffend, der Termini, sondern aller Lebensäußerungen, die möglicherweise Sinn geben. Ich habe dafür ein schönes Beispiel einmal gelesen bei einem iranischen Autor aus dem heutigen Iran, der in, das habe ich glaube ich noch nie erzählt, dieses Beispiel, der aber aus so einem Beispiel eines Nichtverstehens dann die Folgerung ableitet, das müsse man doch überwinden können. Also das Beispiel hat mir jedenfalls immer sehr gefallen, weil es ein gestisches Beispiel ist, wo keine Wörter verwendet werden und wo man aber sieht, da soll etwas Sinnvolles ohne Wörter ausgedrückt werden und das wird nicht wahrgenommen. Habe ich das Ihnen schon einmal erzählt, das Beispiel mit den Zehen, wo der mit den Zehen wackelt? Nein? Gut, dann, es ist nicht so lang wie die Sufi-Parabel. Musa Vilari, also dieser Autor aus dem Iran, führt das Beispiel zu dem Zweck an, dass er sagt, man sollte eigentlich Verstehensprozesse sozusagen explizieren können, weil sonst überhaupt keine Äußerungen nur wie Naturereignisse stattfinden. Also das ist jetzt meine Interpretation, aber das Beispiel. Er sagt, es hätte ihm ein Mullah, also ein hochrangiger Mullah in Teheran erzählt, dass er bei dem Besuch eines US-amerikanischen Generals, sowas gibt es ja, dieser General ihn tödlich beleidigt hat. Und der General hat das dadurch getan, dass er die linke Hand zum Essen benutzte. Also sie haben zusammen gegessen und der amerikanische General hat mit der linken Hand gegessen oder auch mit der linken Hand gegessen. Was für den Mullah eine tatsächliche Verachtung ausgedrückt hat und eine wirkliche Beleidigung war. Ja? Aber er hat das diesem US-Amerikaner dann heimgezahlt und zwar stärker noch als die Sache mit der linken Hand essen, hat er ihn seinerseits beleidigt, indem er mit der großen Zehe des linken Fußes gegen ihn gewackelt hat. Ja. Musa Vilari, der Autor des Buches, das ich da gelesen habe, wo er dieses Beispiel bringt, Musa Vilari sagt, der amerikanische General hat wahrscheinlich gar nicht bemerkt, dass er nun seinerseits beleidigt wurde. Also der vielleicht hat er das auch gesehen, die Sache mit dem linken Fuß, aber wenn er es gesehen hat, heißt das nicht, dass er dann bemerkt hat, wie sehr er seinen Partner oder seinen Gegenübersitzenden da, den Mullah, vorher beleidigt hat, der so aggressiv reagiert, dass er sogar mit der Zehe des linken Fußes, mit der großen, gegen ihn wackelt. Was also das wirklich Äußerste war, an Aggression, was da in der Situation möglich war. Und da sagt der Autor Musa Villari, na, da wäre es schon gut gewesen, in so einer Situation gäbe es schon einen Ausweg. Also man hätte sowohl der General aus den USA ein bisschen etwas lernen können über Gesten und über Essenssitten und über derartige Dinge, als auch der Mullah hätte zumindest vermuten können, dass das keine adäquate Antwort ist, dass das überhaupt kein Gespräch ist, dass das nur innerhalb seines kulturellen Umfeldes eine Art von Konversation mit Gesten ist, aber nicht darüber hinaus. Also dieses Nichtverstehen lässt sich auch, also ist Realität, aber ist nicht unüberwindbar. Dafür, glaube ich, ist das ein Beispiel. Und solche Beispiele gibt es natürlich in Fülle. Ich finde nur dieses eben besonders ausdrucksvoll. Haben Sie dazu Fragen, Überlegungen? Gut, wenn Nichtverstehen grundsätzlich zwischen Menschen überwindbar ist, bleibt der große Bereich dessen, was man mögliche Missverständnisse nennen kann. Also Nichtverstehen, die zweite Stufe wäre dann das Missverstehen. Und das wäre ja bei allen Modellen möglich, bis auf das vierte. Also bei den ersten dreien gibt es ja nur Missverständnisse, die Gabagai-Reflexionen schalten dann den Verstehensbegriff eigentlich aus, sagen, man kann nicht unterscheiden zwischen richtigem und falschem Verstehen, man kann, oder Missverstehen ist eigentlich gar nicht ein brauchbarer Begriff, weil man ja keinen Gegenbegriff hat. Missverstehen ist eine Art von Verstehen bereits und das weiß man ja nicht, ob man jemanden versteht, also gibt es nur Nichtverstehen. Aber es gibt Missverstehen in beiden mittleren, bei den beiden mittleren Vorschlägen. Wenn es so etwas wie Überlappungen gibt, wenn wir doch alle über dieselbe Sache sprechen, dann gibt es ein mögliches Missverstehen. Also die vier Reisenden der Sufi-Parabel haben doch nicht die Situation des Nichtverstehens. Sie haben ja doch offenbar, so wie die Parabel lautet, sie wissen ja voneinander, dass jeweils der andere etwas will, und zwar etwas unbedingt will. Und es gibt auch wirklich Weintrauben, also es gibt auch wirklich den Gegenstand dieser Sehnsucht von jedem, aber es gibt eben dazwischen dieses Missverstehen. Es ist nicht ein pures Nichtverstehen, sondern ein Missverstehen. Und da hat nun Emma Hohlenstein einen sehr detaillierten Vorschlag gemacht. Den ich Ihnen vorstellen möchte. Und dann auch ein bisschen kritisieren, beziehungsweise kritische Einwände, die auch dagegen gemacht wurden, schon immer wieder vorbringen will. Hohlenstein hat einen Aufsatz veröffentlicht mit dem Titel Ein Dutzend Daumenregeln, 12 Daumenregeln, keine Faustregeln. Und das ist bewusst, dieser Ausdruck, weil er sagt, das sind eigentlich nicht so wirklich strikte methodologische Regeln, sondern Appelle fast. Ein Dutzend Daumenregeln zur Vermeidung interkultureller Missverständnisse. Das ist ein sehr vorsichtiger Titel für den Aufsatz und für das, was er dann entwickelt, weil es ja nur Regeln sind zur Vermeidung von Missverständnissen. Also er sagt eigentlich nichts darüber zur Erreichung von Verständnis, interkulturellen Verständnisses. Das blendet der Aufsatz sozusagen aus. Das wäre dann ein dritter Schritt. Also wenn wir sagen, die erste Stufe wäre die Annahme eines Nichtverstehens und die ist problematisch, dann wäre die zweite Stufe die Annahme eines mehr oder weniger ständigen Gefahr von Missverstehen und erst die dritte Stufe wäre die Frage nach einem Verstehen zwischen. Also wir sind erst auf dieser zweiten Stufe, mögliches Missverstehen. Also es ist möglich, dass das zwischen kulturell differierenden Philosophiebegriffen oder Begriffen sonstiger Art aus der Philosophie, dass da immer ein Missverstehen stattfindet. Und nur dafür ist jetzt Tollensteins Überlegung gedacht. Was kann man angeben, welche gedanklichen Orientierungen können nützlich sein, um ein Missverstehen zu reduzieren, zu vermeiden? Das sind 12, die er da aufzählt, ein Dutzend eben, aber das erste fällt heraus. Die erste Regel ist eine Nullregel sozusagen, er nennt das Prinzip der hermeneutischen Fairness. Fairness ist ein etwas modischer Ausdruck für den abgestandenen Ausdruck, den wir fast nicht mehr verwenden im Deutschen, Billigkeit. Also damit ist jetzt nicht der Winterschlussverkauf gemeint. Das Wort billig war im Deutschen und ist in der juristischen Sprache auch heute noch gebräuchlich für eine wohlwollende Interpretation von etwas, worüber dessen Bedeutung nicht ganz klar ist. Grundsätzliches Wohlwollen. Billig heißt ein Urteil, das unterscheidet, sagt Tollenstein, zwischen dem strikten Wortlaut, seinem Buchstaben und dem Ziel, das der Gesetzgeber damit verfolgt hat. Also das immer hinter den Wortlaut zurückfragt sozusagen. Und billig, ein Billigkeitsurteil wäre dann, würde einem gewissen, naja, nicht Sympathie unbedingt, denn es gibt ja auch Dinge zu verstehen, auch zwischen Kulturen, für die keinerlei Sympathie zu erwarten ist oder auch nicht zu argumentieren ist, aber ein Zugestehen von Sinn, auch wenn Unsinn zunächst der erste Eindruck ist. Das ist aber eine sehr allgemeine Regel, die nicht besonders, die kein besonderes Vorgehen nach sich zieht. Die erste Regel, die er wirklich formuliert, nennt er die Logikregel oder Rationalitätsregel. Das wäre die Null sozusagen. Die erste Regel wäre die Logikregel oder Rationalitätsregel. Und die nimmt er insbesondere aus der analytischen Philosophie, wiederum auch im Zusammenhang mit diesen Gabagai-Reflexionen. Und dort wurde sie terminologisch als Principle of Charity artikuliert. Principle of Charity, was man auf Deutsch oft wiedergibt mit Prinzip der Nachsichtigkeit, aber dieses Nachsichtig und auch das englische Wort hat eigentlich diese Konnotation, die Nachsichtigkeit ist auch nicht wirklich das, was damit gemeint ist, mit diesem Principle of Charity, es gibt kein wirklich gutes Wort dafür wahrscheinlich. Die Nachsichtigkeit lässt eher an etwas Paternalistisches denken, dass man das aus dieser fremden Kultur stammende Gedankengut nachsichtig, also wie etwas Kindliches, etwas, was noch nicht ausgereift ist, sozusagen ansieht. Gemeint ist aber in Hohensteins Worten nun, dass man Menschen, deren Sprache und Kultur einem fremd sind, möglichst kein un- oder vorlogisches Denken zuschreibt. Also, dass man nach der Logik in der Sprache der anderen fragt und ihnen nicht ein unlogisches Denken zuschreibt. Und da sieht er eben, dass das oft verletzt wird, diese regelt, zum Beispiel eben auch bei Hegels Interpretation der Bhagavad Gita und ähnlichen Dingen. Die zweite Regel wäre, da nennt Hohenstein die Funktionalitäts- oder Zweckrationalitätsregel. Das wäre eine Regel bei der Interpretation fremdkulturellen Denkens, dass man danach fragt, welchen Zweck, welche Absicht verfolgt diese These oder diese Begrifflichkeit, die da in der fremden Kultur eine Rolle spielt. Mit der Annahme, dass menschliches Sprechen, menschliches Denken immer auf Zwecke gerichtet ist. Und wenn man nicht die Zwecke kennt, dann kann etwas als ganz absurd erscheinen, aber es kann einen Sinn ergeben, wenn man eben den Zweck eines Terminus oder einer Theorie nach dem fragt. Die dritte Regel nennt er die Menschlichkeits- oder Natürlichkeitsregel. Ja. Menschlichkeit. Er kombiniert eigentlich da mehrere Dinge, die aus diesen Modellen bekannt sind. Menschlichkeit, das wäre grundsätzliche Voraussetzung, dass dieses Principle of Humanity, hat das auch Davidson genannt, ein Natürlichkeitsprinzip. Hohenstein artikuliert das so: Bevor man Menschen aus einer anderen Kultur sinnloses, unnatürliches, unmenschliches oder unmündiges Verhalten und entsprechende Wertvorstellungen unterstellt, zweifelt man fürs Erste besser an der Zulänglichkeit des eigenen Verstandes und Wissenshorizontes. Also sozusagen, bevor man feststellt, dass das unmenschlich, unsinnig und dergleichen ist, fragt man sich, weiß ich genug darüber? Weiß ich genug über diese andere Kultur? Er hat das in dem Aufsatz alles viel weiter ausgeführt, als ich das jetzt bringe. Ich habe Ihnen aber auf der Homepage einen Link zur Internetzugänglichkeit des Aufsatzes gegeben, das ist ein PDF, also das können Sie nachlesen, wenn Sie das näher interessiert. Die vierte Regel ist, vierte und fünfte sind eigentlich Parallelregeln, ich gehe jetzt einfach da links weiter, also vierte und fünfte, das sind die Moss, nicht Nas, und Ross. Ja, das ist die einzige Gruppe. Großartig, wie ich das schreibe. Also Nos Quoque, die vierte Regel, und die fünfte Vos Quoque. Vos. Also wir auch oder ihr auch auf Deutsch. Regel. Die Nos Quoque Regel, die geht von der Frage aus, ob eigentlich, das ist ja in der Hermeneutik-Geschichte immer eine viel diskutierte Frage, bei jeder Gelegenheit taucht sie auf, heißt eigentlich alles verstehen, auch alles akzeptieren? Ja, ist ein Verstehensprozess erst dann sozusagen vollendet, wenn man das zu Verstehende auch irgendwie nachvollziehen kann? Akzeptiert. Man kann auch statt akzeptieren jetzt verzeihen sagen, dann hat man vorher schon etwas Aggression angenommen und das ist dann etwas zu verzeihen. Aber hängt akzeptieren mit oder hängt verstehen immer mit akzeptieren zusammen. Davon geht die Frage dieser vierten und fünften Regel aus. Und da sagt er, also er zitiert da Austin, den Begründer der Sprechakttheorie, der einem französischen Sprichwort widersprochen hat. Das französische Sprichwort lautet: tout comprendre, c'est tout pardonner. Also alles verstehen heißt alles vergeben. Tout pardonner. Ja, und Austin hat gesagt, nein, das kann nicht sein. Also das kann unmöglich der Begriff des Verstehens sein, insbesondere dann nicht, wenn wir es auch mit Fremden zu tun haben, sondern understanding might just add contempt to hatred. Das Verstehen kann auch noch Verachtung dazu fügen, zu dem, was man schon hasst. Also in der deutschsprachigen Hermeneutik Literatur des 20. Jahrhunderts hat Otto Friedrich Bollnow dem einmal ein ganzes Buch gewidmet mit der Fragestellung, ob eigentlich freundliches Verstehen zuverlässiger sei als feindliches Verstehen. Also das war in den 60er Jahren hat er dieses, Ende 50er Jahren hat Bollnow dieses Thema ausführlich behandelt. Und da ist zu keinem eindeutigen Schluss damals gekommen. Man kann sich aber ganz klar machen, es ist eine wichtige Frage. Heißt Verstehen immer Sympathie oder kann aus Antipathie sogar besseres Verstehen folgen? Also kann man feindliches Verstehen, sozusagen Hatred und Contempt nach Austin, nicht von vornherein als abträglich ansehen. Bitte.
Das ist ja auch in der politischen Ansatz die Frage, nicht? Das heißt alles verstehen, alles akzeptieren. Also ich glaube halt, also meine Frage ist die, alles verstehen und alles akzeptieren, würde das nicht zu einem absoluten Handlungsstillstand führen?
Würde, wenn man es gleichsetzt, alles verstehen heißt alles akzeptieren, zu einem Handlungsstillstand führen. Ja, Handlungs-, aber jedenfalls Wertungsstillstand. Ja, genau. Also nichts mehr zu werten. Ich habe schon gesagt, ich behandle die Fragen der Hermeneutik da eher sehr kurz. Im Buch sind sie auch nicht besonders besonders ausführlich dargelegt. Aber hier bei dieser Frage streifen wir an eine sehr ehrwürdige Tradition an. Die sehr ehrwürdige Tradition, die ich jetzt meine, hat solche Namen wie Immanuel Kant oder Wilhelm Dilthey. 100 oder mehr Jahre später und dazwischen einige andere sehr bedeutende Namen oder im 20. Jahrhundert Collingwood, den englischen Geschichtsphilosophen, Robin Collingwood. Und was ich jetzt damit ansprechen will, ist so eine These wie: wirkliches Verstehen ist nur durch Einfühlung möglich. Ja? Das wäre das Gemeinsame mit dieser Namensreihe, die ich jetzt da genannt habe. Es braucht eine Art von Einfühlung. Also dieses Wort Einfühlung ist auch tatsächlich ab dem Beginn der Romantik immer wieder in der Thematik aufgetaucht. Und Kant habe ich deswegen genannt, weil er in dem Zusammenhang eine sehr nachhaltige Behauptung aufgestellt hat, nämlich der Interpret müsse den Text, das wäre ja ein Verstehensprozess, der Interpret müsse den Text oder den Autor besser verstehen, als der sich selbst verstanden hat. Also der Interpret versteht den Autor im wirklichen Verstehensprozess besser als der Autor sich selbst. Darüber kann man jetzt länger reden, wieso er auf so eine Idee gekommen ist und was das dann noch zu tun haben könnte überhaupt mit der Geschichte der Hermeneutik, der Vorgeschichte der Hermeneutik im Christentum, aber auch im Islam, wenn es sich um Offenbarungstexte nämlich handelt. Was das dann heißen könnte, dass man den Autor des Offenbarungstextes besser versteht als der sich selbst, da ist dann die Säkularisierung der Hermeneutik, das ist ganz klar. Das geht nur über menschliche Autoren. Dieser Satz geht nur auf die Menschenwelt. Also über andere hätte das gar keinen Sinn. Und selbst da ist es sehr fraglich. Also es hätte mit der Einfühlung zu tun. Ja? Und jetzt nehme ich noch einen Namen, der in dieser Debatte eine Rolle spielt und gespielt hat. Das ist Karl Popper, insbesondere in seinem Buch Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, wo er auch über hermeneutische Fragestellungen sehr ausführlich handelt. Und da bringt Popper ein paar Mal eigentlich, bei Platon und so weiter, ein Argument, das sehr häufig dann in der analytischen Philosophie gebracht wird. Es gibt Dinge, die nicht zu verstehen sind oder in die man sich nicht einfühlen kann, ja, die man nicht einfühlend nachvollziehen kann. Und wenn das Kriterium der Einfühlung überhaupt irgendeine Aussage erlaubt, dann ist es nicht überprüfbar. Wenn, sagen wir, wie Collingwood das in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt hat, diese Einfühlung, also das eigentliche Ziel einer historischen Interpretation von Akten und Daten und Fakten etc., sei immer das der Einfühlung. Nur mit der vollständigen Einfühlung könne der Historiker dann wirklich etwas sagen, und das bezieht sich auf die militärische Geschichte, auf die juristische Geschichte, auf die Literatur- und Philosophiegeschichte gleicherweise. Wenn das so ist, dann gibt es ja keinen Zweiten, der das überprüfen kann. Wenn sich jemand damals war noch nicht Hitler das Beispiel, aber später ist Hitler auch in die Reihe der Beispiele aufgenommen worden, damals waren es noch Cäsar und Napoleon und solche Leute, wenn sich jemand in Cäsar und Napoleon einfühlen kann, das ist unwahrscheinlich, und zwar vollständig und jetzt alles versteht, was der getan hat und warum er das getan hat, dann hieße das, dass dieser Mensch, der sich da einfühlt, an der Stelle von Cäsar genau dasselbe getan hätte. Und wie kann das jemals jemand überprüfen? Das hat dann Popper und die analytische Tradition immer nachgefragt. Das ist nicht mehr intersubjektiv prüfbar. Also da ist keine Wertung mehr möglich. Sie sagen weitergehend eigentlich Handlungsstillstand. Ja, glaube ich auch. Aber jedenfalls von dieser Frage geht Hohenstein da aus und formuliert da zwei Regeln. Die Nos Quoque Regel, also zu Deutsch wir auch oder auch wir Regel, besteht darin, dass man bei sich selbst fragt oder in der eigenen Kultur nachfragt, wenn man etwas Unverständliches oder Unverstandenes in einer fremden Kultur wahrnimmt, dass man dann sucht, ob es etwas Entsprechendes in der eigenen Kultur gibt. Also das ist eine universalistische Tendenz von Hohenstein, sozusagen die Annahme, das wird schon geben. Also es wird schon so sein, dass in jeder Kultur jemand sagen kann, nichts Menschliches ist mir fremd, also das kann man nicht nur auf Lateinisch, es ist ja zuerst formuliert worden, sagen, sondern in jeder Kultur nichts Menschliches, und dieses, was damit menschlich ist, das ist eigentlich überall. Ja, also das ist, wenn es abschreckende, unmenschliche, unlogische Verhaltensweisen und Argumentation bei fremden Kulturen gibt, dann sollte man sich fragen, ob es solche und entsprechende Parallelen in der eigenen auch gibt. Das ist die Nos Quoque. Und die Vos Quoque ist eigentlich nur die Umkehrung, auch ihr Regel. Ich lese sie nach Hohenstein vor. Stößt man in fremden Kulturen auf Vergehen gegen die Menschlichkeit, die man nicht unwidersprochen zur Kenntnis zu nehmen bereit ist? So was gibt es ja. Stößt man auf Dinge, die man nicht nur nicht versteht, sondern die man nicht akzeptieren will, weil auch nicht, gar nicht nachfühlen will oder kann, dann ist es nicht allein wahrscheinlich, dass man vergleichbar anstößige Vorkommnisse in der eigenen Kultur findet. Also man sollte dann auch bei sich selbst sozusagen suchen. Es ist das die Geschichte mit dem Balken und dem Splitter aus dem Neuen Testament, die dahinter steht natürlich, also mit den, die eigenen Maßstäbe an sich selbst anlegen und kritischer womöglich, als wenn man sie an Fremde anlegt. Dann kommt ein Satz in dieser Formulierung dieser fünften Regel, der Vos Quoque-Regel, der für Hohenstein sehr typisch ist, mehr oder weniger sein Mantra, auch insgesamt in seinem Werk, und deswegen lese ich ihn vor. Der Satz lautet: Nicht weniger wahrscheinlich ist es, dass man auch in der fremden Kultur auf Personen trifft, die das skandalöse Vorkommnis ablehnen. Warum ich sage, dass das ein Satz ist, der bei Hohenstein eigentlich im Kern seiner Überlegungen immer kommt, so oder anders formuliert, der Satz besagt, man wird, wenn man etwas wirklich nicht nachvollziehen kann, wenn man etwas wirklich, sagen wir, unmenschlich findet, nach allen Informationen, also denken wir an die, zum Beispiel an die Genitalverstümmelung, an die denken wahrscheinlich die meisten bei dieser Gelegenheit, dann wird man in der fremden Kultur auch keine Einigkeit finden. Also man wird Gegner dieser Unmenschlichkeit überall finden, nicht nur außerhalb des Islam, sondern auch in dem Fall, sondern auch innerhalb und innerhalb dieser traditionellen Gesellschaften, um die es da geht, wird man das finden. Also das ist ein für Hohenstein sehr typischer Satz, weil er bei vielen Gelegenheiten immer wieder darauf hinweist, und da meine ich, da tut er zu Recht, darauf hinweist, dass es intrakulturelle Differenzen gibt, also das ist seine Ausdrucksweise, die gleich stark und gleich different sind, wie die interkulturellen. Das aus dem folgt so eine Vos Quoque-Regel. Das heißt, auch ihr habt ein Bild, das nicht mit dem, was wir da jetzt als nur negativ wahrnehmen, übereinstimmt vollkommen. Die sechste Regel nennt der Antikryptorassismus. Also nicht Rassismus, sondern Kryptorassismus. Das Krypto bezieht sich eigentlich nur darauf, dass ja im Allgemeinen in der Kulturtheorie oder in den Kulturwissenschaften Rassismus nicht explizit vertreten wird. Also nicht mehr seit ja doch nun schon einigen Jahrzehnten wird das Wort Rasse als ein Interpretament, als ein interpretierendes oder ein Beschreibungsausdruck wissenschaftlich verwendet. Da ist eine gewisse Einigkeit darüber, und zwar nicht nur wegen der Entwicklung der 1930er und 40er Jahre und dem Holocaust und verschiedenen anderen Dingen dieser Art, nicht nur deswegen, sondern das Wort Rasse hat sozusagen seine Attraktivität als wissenschaftlicher Begriff, die es hatte im frühen 20. Jahrhundert, diese Attraktivität eingebüßt, auch aus methodologischen Gründen. Also ein offener Rassismus wird kaum in der Kulturwissenschaft aufzufinden sein. Aber Hohenstein sagt, es gibt auch einen Kryptorassismus. Also bloß mit der Vermeidung des Wortes Rasse oder Rassenlehre oder Rassentheorie, mit der Vermeidung solcher Ausdrücke, ist nicht jeder Rassismus sozusagen gebannt, sondern es gibt einen Kryptorassismus, und den beschreibt er so, dass er sagt, also zunächst Hohensteins Begriff von Rassisten. Was ist Rassismus in der Wissenschaft? Er hat da einen sehr strengen Begriff eigentlich. Er sagt, Rassisten, und da denkt er durchaus an reale Literatur, zumindest bis in die 1940er, 50er Jahre steht das ja auch noch immer unver, blümt in den Texten. Rassisten sehen Mängel und Übel A nur in der anderen Gruppe. Mängel sind nur in der anderen Gruppe aufzufinden. Ich habe das auch beschrieben vor ein paar Wochen oder vor Weihnachten einmal mit diesen Mangelzuschreibungen, mit dieser Tendenz der Kulturforschung oder der Kulturwissenschaften sozusagen über lange Zeit Differenzen, wahrgenommene Differenzen als Defizienzen, als Mängel zu interpretieren. Sie erinnern sich vielleicht an mein Beispiel mit diesem F, L und R, das man in Brasilien nicht aussprechen kann, und dann fragt man nicht, haben die andere Laute, die man aussprechen kann, oder ähnlichen Dingen. Das sind sehr hartnäckige Tendenzen, das Differente als defizitär zu sehen. Also das schreibt Thornstein den Rassisten zu. Aber zweitens, sagt Thornstein, neigt Rassismus dazu, diese Mängel und Übel bei sämtlichen Angehörigen der anderen Gruppe zu sehen. Also das ist dann für alle Angehörige der anderen Gruppe zutreffend, dass diese Mängel bestehen. Da gibt es keine Ausnahmen. Und drittens, nur die Mängel und Übel in der anderen Gruppe zu sehen und nicht deren Vorzüge. Und so etwas kommt dann tatsächlich vor, auch wenn man nie das Wort Rasse verwendet oder Rassenlehre verwendet. Diese Mangelzuschreibung, die Mangelzuschreibung an alle Angehörigen und die Zuschreibung nur der Mängel. Das sind Tendenzen, die er als Kryptorassismus bezeichnet, wobei seine Beispiele, die er da gibt, nicht alle Leute überzeugen, aber das sind schon, manchmal das ja wirklich sehr verborgen ist, dieser Kryptorassismus, aber es ist wichtig, worauf er da aufmerksam gemacht hat. Die siebte nennt er die Personalitätsregel. Zitiert Kant, um das zu illustrieren, nämlich den kategorischen Imperativ in der Formulierung, es gibt ja unterschiedliche Formulierungen, handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. Also dieses Personalitätsregel, das ist eigentlich eine Sache, die sich auch aus der Geschichte der Kulturanthropologie und der Ethnologie aufdrängt, auch aus der Theoriegeschichte dieser Disziplin der Ethnologie aufdrängt, dass die Beschreibung fremder Kulturen als bloßer Objekte unzulänglich ist. Dass es sich immer, schon das Beschreiben und das Verstehen von fremden, fremdkulturellen Gruppen oder fremdkulturellen Traditionen nur in einer Interaktion anzuziehen ist oder möglich ist. Also darauf bezieht sich das. Die achte Regel nennt er die Subjektivitätsregel. Und da warnt Hohenstein vor einem, wie er selber sagt, seltsame Form des Selbstmissverständnisses, dass nämlich man Zeugnissen oder Selbstaussagen, Selbstbeschreibungen von fremdkulturellen Denkformen nicht ganz glauben soll. Nicht wirklich, also dass das nicht immer sozusagen alles für bare Münze zu halten ist. Es geht darauf zurück, sagt Hohenstein, dass Menschen ihrer Verfassung nach zu Selbstüberschätzung, Selbstverschönerung oder aber zu Selbstunterschätzung, Selbstanschwärzung neigen. Wenn Worauf er da hinweist, ist Folgendes. Wir haben aus vielen Kulturen, jedenfalls aus den Schriftkulturen, immer wieder auch Darstellungen des Eigenen, wie man selbst ist. Und das ist nie nur buchstäblich wörtlich zu nehmen. Also es ist eine Warnung vor einer sozusagen Gläubigkeit an die Authentizität, an authentische Darstellung. Weil Menschen, wenn sie sich selbst darstellen, ja auch immer das in Hinsicht auf irgendeine Verteidigung oder irgendeine Werbung oder irgendeinem gedachten oder wirklichen Publikum gegenüber machen und nie das Ganze und nur das Wirkliche zum Ausdruck bringen. Also das ist die Subjektivitätsregel. Dann kommt die Ontologie-Deontologie-Regel oder auf Deutsch die Ist-Zustand und Soll-Zustand. Man soll den Ist-Zustand vom Soll-Zustand unterscheiden. Achtens. Achso, was aber achtens? Subjektivität habe ich nicht aufgeschrieben. Ja, also achtens die Subjektivität. Und neuntens ist dann Ontologie, soll man von der Deontologie unterscheiden. Deontologie. Ontologie wird Ihnen ein vertrauter Begriff sein, die Lehre des vom Seienden oder die Lehre vom Sein, von dem, was ist. Ja? So heißt jedenfalls die wörtliche Übersetzung von Ontologie. Und Deon heißt auf Griechisch, man muss. Also Deon ist, ja, ist das auch nicht ganz leicht ins Deutsche zu übersetzen, das Verpflichtete oder die Pflicht oder das, was sein muss, und zwar moralisch sein muss. Nicht das Wasser muss sich ausdehnen, wenn es friert, ist gemeint, also nicht so ein naturgesetzliches Muss, sondern bei Deon, die ontische Logik zum Beispiel ist die Logik von den Sätzen, die ein Soll oder ein Verbot enthalten, ist die deontische Logik. Also Ontologie, Deontologie sollte man unterscheiden und da weist Hohenstein auf Folgendes hin. Wenn man über fremde Kulturen, über deren Denken und Werten sich kundig macht, dann stößt man immer wieder auf Gebote und Verbote bei diesen anderen. Ja? Etwas ist verboten und etwas ist geboten. Und dafür gibt es dann auch Quellen, also zum Beispiel Gesetzestexte oder Moralkodizes oder Schulbücher oder Fürstenspiegel heißt das in Europa, aber diese Fürstenspiegel gibt es genauso in China und in anderen Gegenden der Welt, also Anleitungen zum richtigen Leben sozusagen. Ja? Und denen soll man auch nicht ganz glauben. Er nennt da ausdrücklich Verhaltenskodizes und Gebotslisten, Fürstenspiegel, Knickes, Arbeit über den Umgang mit Menschen, Verfassungstexte, geben die Verhältnisse nicht wieder, wie sie sind. Da steht nicht drin, wie die Menschen tatsächlich leben, sondern wie sie nach Auffassung der Gruppe oder Schicht, die das Sagen hat, sein sollten. Also aus dieser moralischen Literatur sozusagen, den moralischen Texten einer Kultur, kann nicht gefolgert werden, dass die Menschen so sind oder so waren, sondern wie man sie sehen wollte. Hohenstein lebt ja in Japan, damals hat er noch in der Schweiz gelebt, aber jetzt seit langem in Japan. Daher sind viele seiner Beispiele auch mit Japan verbunden. Und da hat er auch ein solches Beispiel. In Japan, sagt er, gibt es die Verhaltensregel, nach der Frauen 3 Schritte hinter den Männern gehen sollen. Nicht erst heute kann man das Gegenteil beobachten in Japan. Schon der Jesuit Louis Froy hat 1585 festgehalten, in Europa gehen die Männer voran und die Frauen hinterher, in Japan die Männer hinterher und die Frauen voran. Also gerade umgekehrt hat der Jesuit 1558 das berichtet, in Japan gehen die Frauen voraus. Heute ist es auch so, in Tokio oder Yokohama, oder sie gehen nebeneinander, jedenfalls gibt es das nicht, diese Regel, und doch hält sich eigentlich ziemlich hartnäckig das Bild in Berichten über Japan, auch bei Lacan etwa nachzulesen, im Bereich der Zeichen, dort gehen die Frauen hinterher und die Männer voraus. Also es ist so eine Art konstruiertes Patriarchat, das auch auf Texte, auf japanische Texte sich beziehen kann. Und die soll man nicht ganz glauben, sagt Wollstone. Man soll da noch einmal nachfragen. Meistens sind die Knicke-Regeln oder ähnliche Dinge nur dann notwendig, wenn die, und werden auch nur dann geäußert, werden nur dann publiziert, schriftlich festgehalten, wenn die Menschen eben nicht sich so verhalten. Also jetzt gibt es momentan einen Fernsehspot, habe ich gesehen, wo gutes Benehmen für Falschparker und sowas von einem Experten, einem Wiener Benehmens, einem Wiener Knicke sozusagen, skizziert wird, und der sagt, es sei ein schlechtes Benehmen, wenn man Fahrradwege mit Autos vollparkt. Vielleicht haben Sie den Spot auch schon gesehen. Also das würde man nicht hören und nicht sehen und nicht lesen, wenn das eh niemand täte. Das heißt, es lässt nicht darauf schließen, wenn man das verbieten soll, dann heißt das nicht darauf schließen, lässt das nicht darauf schließen, dass in Wien kein Auto auf Fahrradwegen steht, sondern eben das Umgekehrte ist zu vermuten. So was meint er da. Die 10. Regel nennt er die Entpolarisierung oder auch Entkulturalismus, Antikulturalismus-Regel. Also gegen den Kulturalismus, Antikulturalismus. Und damit ist auch wieder etwas relativ Einfaches gemeint, nämlich die Zuschreibung von Verhaltensweisen an ganze Gruppen, an ganze Kulturen geht zu weit ins Extrem. Also diese Zuschreibungen werden immer viel zu generell aufgefasst, werden Polarisierungen entwickelt, Vereinfachungen. L'émotion est nègre comme la raison est laine. Die Emotion ist schwarz, die Vernunft, die Raison ist griechisch, hat Leopold Senghor formuliert. Ich habe das schon einmal zitiert in einer früheren Stunde. Solche Schwarz-Weiß-Polarisierungen bilden immer eine Art von Kulturalismus, der dann ja schließlich eigentlich gleicherweise wirksam ist wie in früheren Generationen der Rassismus. Es gibt keine Zwischendinge. Und da hat Hohenstein dann das auch in der heutigen Literatur versucht zu zeigen, dass das immer wieder vorkommt, also dass man dann ganze Kulturen oder ganze Regionen sozusagen positiv oder negativ bewertet. Seine drei Beispiele, die er da anführt, sind sind die drei Autoren Nietzsche, das ist der früheste, also zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, Albert Schweitzer, der zweite der Zeit nach, und Habermas, der Gegenwart. Und was er da meint ist, alle diese drei, wenn sie auf das Verhältnis von Christentum und alle drei kommen auf das Verhältnis von Christentum und Hinduismus zu sprechen in ihren Werken. Albert Schweitzer hat ein Buch über Indien geschrieben, Nietzsche hat sowieso sehr viel Indisches gelesen und auch dazu geschrieben, und auch Habermas hat sich dazu geäußert. Und wenn diese drei Schweizer wie Nietzsche, wie Habermas das Wesentliche am Christentum charakterisieren wollen und es dem Wesentlichen am Hinduismus oder am indischen Menschenbild gegenüberstellen, dann kommen sie zu ganz unterschiedlichen Wertungen, weil sie alle drei, sagt Hohenstein, so polarisieren, weil sie da so zu stark generalisieren. Also Habermas hält, fangen wir bei Schweizer an, das Christentum hält Schweizer für welt- und lebensbejahend, während der Hinduismus für Schweizer eben welt- und lebensverneinend ist. Ja, das ist mit diesem Kastenwesen etc. Hingegen genau umgekehrt sieht das Nietzsche, der das Christentum für lebensverneinend und den Hinduismus für lebensbejahend ansetzt und auf die gleichen Texte sich bezieht. Da liegt der Fehler, sagt Hohenstein, da liegt die Gefahr darin, dass man diese einfachen Schwarz, Weiß, Tag, Nacht, Gut, Böse, Aktiv, Passiv etc. immer Zweiergruppen von Merkmalen, die wirklich entgegengesetzt sind, polarisierend gegenüberstellt und sie dann auf eine ganze Kultur anwendet. Habermas kommt zu dem Ergebnis, dass beide weltverneinend sind. Das Christentum wie der Hinduismus. Also, was tut man dann damit? Am besten, man enthält sich. Das ist übrigens dann die zwölfte Regel. Aber jetzt kommt noch die elfte vorher. Er nennt sie die Inhomogenitätsregel und das muss ich nun nicht wirklich ausführen. Man soll nicht annehmen, dass Kulturen homogen sind. Keine Kultur ist homogen. Wobei ich das Wort homogen, das ist zwar das gewöhnliche Wort, mit dem man dieses Phänomen bezeichnet. Homogenität, Inhomogenität. Also Kulturen sind inhomogen. Jede Kultur ist inhomogen. Das heißt, sie hat Widersprüche in sich. Sie führt einen Kampf mit sich selbst. Keine Kultur ist statisch und unveränderlich. Und das bedeutet, sie ist auch nicht geschlossen. Dieter Senghaus hat dazu ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Kampf der Kulturen mit sich selbst. Das ist übrigens bei Surkamp ein wesenswertes Buch. Senghaus. Der Kampf der Kulturen mit sich selbst. Also so etwas ist die Realität und nicht die homogenen Gruppen, also die homogenen Kulturen, die sozusagen gegeneinander stehen. Mir scheint das Wort homogen, das Wort, nicht der Begriff, aber das Wort homogen, eigentlich nicht gut. Ich verwende es zwar auch bisher immer, weil es so eingeführt ist. Man spricht von Homogenität und Nicht-Homogenität und meint damit nicht geschlossen. Ja, nicht homogen heißt widersprüchlich in sich, nicht geschlossen, nicht von einer Einheitlichkeit, von einer eindeutigen Einheitlichkeit. Das bedeutet inhomogen. Aber eigentlich von der Wortbildung her heißt homogen ja aus der gleichen Quelle. Also es ist dieses Gen im Griechischen bedeutet ja immer Abstammung, Herkunft, vom selben her stammend. Homo, das Gleiche und vom selben herkommend, genetisch sozusagen gesehen. Also es ist vielleicht kein sehr glückliches Wort, weil man immer im Hinterkopf doch ein bisschen dieses Herkunft, Tradition etc. Mit assoziiert und das muss man gar nicht und manchmal kann man es gar nicht oder will es gar nicht mit assoziieren, wenn es etwa um Subkulturen geht, also wenn es um innergesellschaftlich kulturelle Differenzierungen geht, die auch innerhalb der gleichen Lebenswelt in Metropolen anzutreffen sind, dann sind es oft nicht die Herkunftsfragen, gerade bei Subkulturen, sondern die abweichende Logik zu einer Mainstream-Kultur oder zu der Haupt- oder Leitkultur, zu einer normalen sozusagen, die sich selbst darstellt. Also, was wäre eventuell sogar ein besseres Wort, dass man nicht mehr homogen sagt und inhomogen, sondern homolog. Aber es ist jetzt nur eine Nebenbemerkung. Sie können, glaube ich, wieder vergessen, diese Nebenbemerkung, außer man schlägt einmal das wirklich deutlich und nachhaltig und an entwickeltem Material vor. Gemeint ist jedenfalls nicht diese Herkunftssache, sondern dass alle Chinesen vom gelben Kaiser abstammen, sozusagen in der primitivsten oder in der einfachsten, es ist ja gar nicht so primitiv, aber in der einfachsten Formulierung war das die traditionelle oder war das eine häufig vertretene traditionelle Selbstbeschreibung der Chinesen, dass sie alle von einem Urahn abstammen, nämlich dem gelben Kaiser. Das wäre dann Homogenität, abstammungsmäßig sozusagen. Das muss man aber gar nicht haben. Nicht einmal dieses Selbstbild ist überall zu finden. Für Europäer zum Beispiel gibt es so etwas nicht wirklich Vergleichbares. Also könnte man auch an dem Begriff mal etwas ändern. Die zwölfte und abschließende Regel ist
die Theologie gibt es das nicht.
Wie?
Theologie gibt es das nicht. Abstammung, Abstammung,
das ist ja auch. Ja, aber das ist dann die ganze Menschheit. Ja. Da hat man ja dann nur das Problem, wieso es überhaupt Unterschiede gibt. Und das ist auch in der theologischen Literatur geklärt. Das war der Turmbau zu Babel. In Babylon hat das begonnen. Allerdings ist es ein älteres Weltbild, das die heutige Anthropologie eigentlich nicht mehr so eins zu eins. Ja, aber da ist die Monogenismusregel, ja, die Monogenismusfrage natürlich geklärt sozusagen. Es gibt nur ein Paar, Adam und Eva. Ja. Zwölfte ist die Agnostizismusregel und die lese ich wieder nur den ersten Satz vor. Es gibt Geheimnisse, sagt der Wollstein. Es gibt Geheimnisse, die in allen Kulturen und über sie hinweg, also transkulturell, ein Geheimnis bleiben. Und solche Geheimnisse gibt es wahrscheinlich wiederum in jeder Kultur, auch in jeder kulturell definierten Philosophie. Er nennt so ein Geheimnis in der europäischen Philosophie die Frage von Leibniz, warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Eine ist die Leibniz-Frage, ja, oder eine Leibniz-Frage. Und da sagt Hohenstein, so leid es einem tut, auf so eine Frage findet man in keiner Kultur eine Antwort. Aber es könnte sein, dass man in einigen Kulturen lernt, solche Fragen nicht ernst zu nehmen. Oder seiner, wie man vor solchen Fragen Halt macht, ist seine Formulierung. Das könnte man in einigen Kulturen lernen. Ich möchte einen kleinen Kommentar zu dieser zwölften, zu dieser Agnostizismusregel. Bitte?
Nein, das war die Inhomogenität.
Die elfte ist die Inhomogenität. Auch die habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber Sie können es ja direkt, wie gesagt, es gibt ein PDF. Das PDF, der Link zum PDF ist auf der Homepage der Zeit der Vorlesung. Dann brauchen Sie es nicht mitschreiben. PDF dann einfach kopieren. Das ist jetzt einfach, also das Leben hat sich ja auch für uns philosophische Wissenschaftler vereinfacht, dadurch, dass wir auch jetzt zitieren können, ohne zu lesen. Seit langem schon. Ja. Naja, seit ungefähr 20 Jahren gibt es die Möglichkeit, alle Stellen bei Kant zu suchen, wo das Wort Pflicht und das Wort Neigung in einem Maximalabstand von, sagen wir, 60 Zeichen vorkommt. Und alle diese Vorkommnisse in der Akademieausgabe kann man jetzt schon seit Jahrzehnten, braucht man nichts mehr lesen. Man kann also zitieren, ohne zu lesen. Sowieso ohne zu schreiben, aber auch ohne zu lesen. Na gut, aber das wollte ich Ihnen jetzt nicht unterstehen. Die elfte war die Inhomogenität, ja? Die zwölfte Agnostizismus. Und da gibt er ja kein Beispiel an, außer diesem Leibniz-Satz. Es gibt, wir kennen das aus unserer Philosophietradition, unlösbare Fragen, die nicht uninteressant sind, die auch zu interessanten und beantwortbaren Begriffsentwicklungen geführt haben, aber als Fragen unbeantwortbar sind. Und da kann man vielleicht sein kryptischer Hinweis aus anderen Kulturen lernen, wie man vor solchen Fragen Halt macht. Woran er vielleicht denkt, hat Hohenstein in einem Buch, das viel später erschienen ist, erst vor 2 Jahren erschienen ist, zu beantworten versucht, mit dem Titel, das Buch heißt China ist nicht ganz anders. Und ist eben vor 2 Jahren im Ammann Verlag erschienen. Und da schildert er solche Fälle, und zwar auch in Hinsicht auf den Agnostizismus. Also eine solche Frage, nicht die Leibniz-Frage, wäre jetzt ja auch die nach der Existenz eines personalen Gottes. Also philosophisch die Frage nach der Möglichkeit von Gottes beweisen. Und so etwas gibt es auch in unserer philosophischen Tradition durchaus. Die man auch für unbeantwortbar, für philosophisch unbeantwortbar halten kann. Und nun zeigt Hohenstein in dem Buch, das er da vor 2 Jahren veröffentlicht hat, China ist nicht ganz anders, dass die chinesische Tradition, die chinesische agnostische Tradition seit sehr langer Zeit oder seit vielen Generationen, muss man sagen, offenbar gut damit leben kann, dass öffentlich Agnostiker auftreten. Also dass in China fängt sozusagen die Konfessionslosigkeit in Bezug auf den Götterglauben oder Gottesglauben in der Han-Zeit an. Da treten die ersten auf und die werden auch Minister und ähnliche Leute. Also die spielen in der Öffentlichkeit eine große Rolle und die sagen und trennen sozusagen zwischen Religion und Gesellschaft etc. sehr früh, sehr klar. Also da gibt es einen traditionellen Agnostizismus, der gesellschaftsfähig ist in der konfuzianischen Tradition seit langer Zeit. Das ist nichts europäisch-modernes, die säkulare Ordnung der Welt oder der Gesellschaft ist nichts, was in Europa erfunden wurde, etc. Also an sowas denkt er wahrscheinlich auch bei dieser Agnostizismus-Regel. Man kann in anderen Kulturen Umgangsformen mit letzten Fragen finden, die, wenn diese Fragen nicht eindeutig beantwortbar sind, die einem das Leben mit dieser offenen Frage durchaus möglich machen. Ja, jetzt habe ich doch zum Hohenstein auch wieder etwas lange gebraucht, so dass ich aber nächstes Mal zum Verstehen noch etwas sage, weil das war jetzt zum Zweiten, zum Missverstehen, also zum Nichtverstehen und zum Missverstehen. Dann sage ich nächstes Mal noch ein bisschen etwas zum Verstehen. Und gehe dann doch noch auf die Menschenrechtsproblematik ein. Danke.